jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Bettina Schausten.
Guten Abend. Es waren nicht die ersten Höchstleistungen und auch nicht die ersten Medaillen des deutschen Olympiateams in Tokio. Aber heute gab es zum ersten Mal Gold. Gleich zweimal. Und das gehört an den Anfang dieser Sendung. Sie sind und bleiben die Königinnen der Dressur. Im Teamwettbewerb gab es Gold für Isabel Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider. Das war fast schon erwartet worden. Anders bei Slalomkanutin Ricarda Funk, die den Parcours perfekt absolvierte und für den ersten Goldjubel des Tages sorgte. Die 29-Jährige stammt gebürtig aus Rheinland-Pfalz und sie widmete ihre Medaille allen Helfern in ihrer Heimat, die derzeit von der Flutkatastrophe betroffen ist.
Meine Heimat so zu sehen, hat einfach unendlich wehgetan. Und ja, ich möchte einfach ganz viel Liebe, Kraft und vor allem Hoffnung nach Hause schicken. Kreis Ahrweiler ist stark.
Ricarda Funk und ihr stolzer Vater, der zu den Helfern gehört, sagte noch, in all dem Schutt und Dreck sei dieses Gold wie ein Sonnenstrahl. Mehr zum Olympischen Tag gleich am Ende dieser Sendung oder in der ZDF-Mediathek. Deutschland macht derzeit Ferien und genießt ein Stück Sommernormalität. Doch was ist schon normal in Corona-Zeiten, die leider nicht vorbei sind? Die Urlaubsländer Spanien und Niederlande gelten seit heute als Hochinzidenzgebiet. Was bedeutet, wer nicht genesen oder vollständig geimpft ist, muss bei Rückkehr in Quarantäne. Vor allem Familien mit Kindern trifft das. Darüber hinaus denkt Gesundheitsminister Spahn laut über eine allgemeine Testpflicht nach für alle, die aus dem Ausland kommen, egal mit welchem Verkehrsmittel. Das Virus soll an der Einreise gehindert werden, berichtet Stefan Schlösser.
Ob Palma de Mallorca, Fuerteventura oder Barcelona, viele spanische Ziele stehen auf der Anzeigetafel im Frankfurter Flughafen. Beim Buchen des Urlaubs sah noch alles gut aus, auf einmal Hochrisikogebiet. Es kann ganz schnell gehen. Unsicherheit ist in diesen Zeiten ein ständiger Reisebegleiter.
Das ist natürlich nicht so toll, ne? Weil man hat alles geplant und dann kommt man nach Hause, muss man in Quarantäne und dann bleiben die Kinder von der Schule. Man bleibt von der Arbeit.
Wir sind vorbereitet, dass wir zweimal geimpft sind und sind auch nicht im Hotspot irgendwo, sondern ruhig.
Im schlimmsten Fall muss man dann halt in die Quarantäne, aber das nimmt man dann in Kauf.
Wer aus Spanien und den Niederlanden nach Deutschland zurückkehrt, muss von heute an 10 Tage in Quarantäne, sofern man nicht vollständig geimpft oder genesen ist. Nach 5 Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beendet werden. Dass sich alle daran halten, man kann es nur hoffen. Im Frankfurter Gesundheitsamt haben sie immer noch genug damit zu tun, die Kontaktnachverfolgung durchzuführen.
Sie können sich denken, warum ich anrufe, ne? Es geht um Ihren positiven Corona-Test.
Allein hier rechnen sie mit rund 400 Personen, die aus den Hochrisikogebieten zurückkehren und in Quarantäne müssten, jeden Tag. Unmöglich, das zu überwachen.
Wir haben natürlich Unterstützung durch das Ordnungsamt in Fällen, wo wir Hinweise bekommen auf Verstöße gegen die Quarantänepflicht. Aber wir können nicht regelhaft 400 Personen pro Tag und das über 5 Tage besuchen, um die Einhaltung der Quarantäne zu überprüfen.
Heißt, Risiko für Quarantänebrecher entdeckt zu werden, gering. Strafe, wenn es doch passiert, hoch, bis zu 25.000 Euro Bußgeld. Grundsätzlich können Reiserückkehrer immer auch das Virus im Gepäck haben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will deshalb die Testpflicht ausweiten auf alle Auslandsurlauber, egal aus welchem Land, egal mit welchem Verkehrsmittel sie reisen. Geimpfte und Genesene ausgenommen. Gegen mehr Tests hätte auch der Deutsche Reiseverband nichts einzuwenden, aber die Quarantäne müsste nicht sein.
Wir haben von Anfang an, schon von Beginn an der Pandemie gefordert, Test statt Quarantäne. Das RKI sagt, die überwiegende Mehrheit der Infektionen findet in Deutschland statt. Das sind rund 90%. Die Urlauber oder die Reisenden jetzt wieder verantwortlich zu machen als Treiber der Pandemie, ist einfach nicht in Ordnung.
Und immer mehr Politiker schlagen vor, kostenlose Corona-Tests abzuschaffen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, solle bezahlen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Für Ungeimpfte wird das Leben ungemütlicher.
Eine Testpflicht also könnte bald kommen und auch wenn es eine Impfpflicht nicht geben soll, die Diskussion über mehr Beschränkungen für Nichtgeimpfte läuft schon. Denn auch hierzulande steigen die Inzidenzzahlen deutlich. Aber ist die Inzidenz als Gefahrenseismograf überhaupt noch geeignet? Hat ein Schwellenwert von gelernten 50 noch Aussagekraft, wenn doch viele geimpft sind? Gesucht wird die neue 50 und andere Parameter, die die Corona-Gefahr zuverlässig anzeigen. Christian von Rechenberg.
Es war Mittwoch, letzte Woche. Da rechnete der Gesundheitsminister am Rande einer Pressekonferenz den Journalisten etwas vor. Es ging um den Inzidenzwert.
Wenn Sie einfach schauen, wir haben 75% der über 60-Jährigen, die sind vollständig geimpft. Drei Viertel, ein Viertel nicht. Wenn Sie die Maßzahlen nehmen, können Sie sagen, 200 ist das neue 50.
Klingt verblüffend einfach. Die Schwelle für Beschränkungen steigt irgendwie angelehnt an die Zahl der Geimpften. Inzidenzwert gerettet und angepasst. Es passt bloß nicht.
Ich denke, dass solche Vorschläge auf der Annahme beruhen, dass die Geimpften gar nicht mehr zum Pandemiegeschehen beitragen. Gleichwohl ist eine Restwahrscheinlichkeit da, dass man als Geimpfter das Virus weitergeben kann.
Anpassen also schwierig. Behalten sollten wir die Inzidenz unbedingt, sagen Experten. Doch wenn sie die Lage etwa auf den Intensivstationen nicht spiegelt, kann sie nicht das alleinige Maß sein. Die Inzidenz braucht Partner.
Ich denke, wir sollten mindestens 5 Indikatoren berücksichtigen. Zum einen die Todesfälle, zum anderen die Aufnahmen auf Intensivstationen, dann die Aufnahmen ins normale Krankenhaus wegen Covid und auch die Laborbefunde. Und fünftens, das wird leider zu wenig diskutiert, auch die Zahl der Menschen, die wegen Covid arbeitsunfähig sind.
5 Werte. Vielleicht zu kompliziert. Vielleicht ließen sie sich zusammenfassen. Fraglich, ob die Politik das mitmacht. Allein auf die Intensivbetten zu schauen, wie viele vorschlagen, wäre laut Experten aber auch zu wenig.
Ja, wir sehen, die Corona-Ordnung für den Herbst wird gesucht. Am 10. August, früher als geplant, wollen sich die MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin zusammensetzen, um die weitere Linie abzustimmen. Heute besprachen sich vorab schon die Regierungschefs der Union. Und einer von ihnen ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Söder, Sie halten jetzt schnelle Regelungen für nötig, so waren Sie heute schon zu vernehmen. Sehen das denn Ihre Kollegen aus Sachsen, Schleswig-Holstein, aus Hessen und Nordrhein-Westfalen genauso? Die Corona-Schutzverordnung gilt ja eigentlich bis 10. September. Halten alle Eile für geboten?
Ja, natürlich, weil wir dürfen nicht wieder überrascht werden. Wir müssen jetzt klare Regeln treffen und wir dürfen nicht hoffen darauf, dass, oder einer tut es vielleicht, dass wir über die Bundestagswahl kommen. Nein, wir brauchen jetzt klare Regeln. Wir haben zum Beispiel auch darauf gedrängt, dass die Einreiseverordnung nicht erst im September, sondern bereits zum 1. August verabschiedet wird. Der Bund hat uns das heute zugesagt mit einem einheitlich klaren und konsequenten Testmanagement. Deswegen sollte es jetzt schon zum 1.8. kommen. Das ist das eine. Und das andere, was wir klare Regeln brauchen, ab wann welche Inzidenz greift und wie wir maximale Rechte für Geimpfte, für zweifach Geimpfte darstellen können. Denn wir wollen auch die Impfbereitschaft deutlich erhöhen.
Aber der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat Armin Laschet drückt nicht so aufs Tempo wie Sie, hat man den Eindruck. Im Vordergrund steht für ihn ja zunächst mal intensiver für das Impfen zu werben, damit die Quote besser wird. Und je besser die Impfquote, umso mehr Freiheit kann man im Herbst gewähren. Ist das nicht der richtige Weg?
Es gehört dazu. Ich meine, es ist ein ganzheitliches Konzept. Natürlich müssen wir die Impfquote erhöhen, indem wir für mehr Impfen werben. Mit niederschwelligen Angeboten, das machen alle Bundesländer sehr, sehr gut. Aber es dauert halt länger. Und wir haben schon einen gewissen Strömungsabriss in der Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Es gibt ja diejenigen, die fordern, eine Prämie zu zahlen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen, den Kernbestand ist zu klären, dass mit mehr Rechten das Impfen verbunden ist. Es steht übrigens ja auch grundgesetzlich klar vorgeschrieben, dass derjenige, der eine Einschränkung hat, nur die Einschränkung der Grundrechte haben darf, wenn ein besonderes Schutzgut dahinter steht. Das gibt aber nicht mehr, wenn man zweimal geimpft ist. Drum muss sehr schnell klar sein, welche maximalen Rechte für zweifach Geimpfte sind. Denn das ist ein echter Anreiz, sich impfen zu lassen.
Ja, da will ich gleich noch mal nachfragen. Gegen eine Impfpflicht sind Sie alle bisher, also jedenfalls auch Armin Laschet und Sie. Aber was ist mit Beschränkungen für Nicht-Geimpfte? Da will Laschet ausdrücklich keine Sanktionen, hat im ZDF-Sommerinterview auch dem dem Kanzleramt entsprechend widersprochen, während Sie sich eben, sagen Sie selbst, solche ja vorstellen können. Kein Zugang zu Sport- oder Kulturveranstaltungen, das wollen Sie einsetzen quasi als Anreiz fürs Impfen. Da sind Sie nicht einig, Sie beide.
Naja, zunächst mal sind wir uns relativ einig darüber, dass, wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, die Testungen nicht mehr umsonst vom Staat gezahlt werden können. Weil die können nicht auf Dauer akzeptieren, dass sehr hohe Kosten für die Steuerzahler verbunden sind und dass die Geimpften quasi die freiwillige Entscheidung, impfen ja oder nein, bei denen, die nein sagen, vom Staat bezahlt werden muss. Das Zweite ist, maximale Rechte für Geimpfte heißt, dass beispielsweise bei Veranstaltungen wie Fußball, Kultur, bei Zugängen definitiv klar ist, dass Geimpfte nicht mehr dazu gerechnet werden. Und das Dritte ist dann, wir müssen zunächst mal klären, wie die Inzidenzen zu werden sind. Wir werden nicht mit den gleichen Inzidenzen agieren können, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Man braucht es als Basis. Aber was jetzt entscheidend ist, man muss bewerten vom RKI, ab wann möglicherweise welche Maßnahmen überhaupt zu treffen sind. Wir wollen auch keinen Lockdown. Und klar ist auch, jemand, der zweifach geimpft ist, der muss immer, egal bei welcher Inzidenz, Zugang zu Geschäften oder Restaurants haben. Und die richtige Balance jetzt zu finden, das ist die Aufgabe der MPK.
Jetzt haben Sie schön drei Punkte genannt. Kommen wir noch mal kurz zum ersten, denn das ist in der Tat die Frage, ob Sie das genauso sehen. Denn Herr Laschet sagt, ich halte nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Sie wollen genau das, indirekt Druck machen, dass sie sich impfen lassen.
Nein, ich weiß nicht, ob man das so mit Druck formulieren kann. Es geht einfach um eine klare Regelung. Schauen Sie, das ist ja hier eine ernste Sache, über die wir reden. Im Grunde genommen, Corona bleibt eine Seuche mit potenziell tödlichen Ausgang. So, und jetzt ist die Frage, wir haben eine ganz einfache Möglichkeit, maximale Freiheit zu erreichen. Wenn wir die sogenannte Impfung bei 85% hätten, dann bräuchten wir gar keine Maßnahme mehr. Jetzt geht es nur darum, jedem klarzumachen, was er sich zu entscheiden hat. Entweder eine einfache Entscheidung fürs Impfen, wenn er das nicht will, das darf jeder selber entscheiden. Dann ist aber klar, dann muss er auch ein Stück weit die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch annehmen. Das ist allein schon grundrechtlich vorgeschrieben und das muss man halt nochmal klar benennen. Ich glaube, dass diese Ehrlichkeit uns auch sehr hilft, die Akzeptanz zu erhöhen. Ich halte nichts davon, dass wir uns sozusagen über den September mogeln, also, bis dann im Oktober die Zahlen wieder explodieren und wir dann nur aus Leidensdruck handeln müssen.
Also sind Sie eher beim Kanzleramtschef Braun, der eben sagt, Nicht-Geimpfte müssen dann eben auch mit Beschränkungen rechnen. Das haben wir jetzt, glaube ich, rausgearbeitet. Sie sagen,
es geht nicht um Beschränkungen, wenn ich den Satz ergänze. Es geht nicht um Beschränkungen. Das ist nämlich der Duktus, der in der Tat das Spannende ist. Es geht nicht darum, dass jemand beschränkt wird, sondern es geht darum, dass jemand, der zweifach geimpft ist, es verfassungsrechtlich, grundgesetzlich nicht mehr haltbar wäre, ihm die gleichen Beschränkungen zu geben wie ein Nicht-Geimpften. Das ist der Hauptunterschied.
Das war der bayerische Ministerpräsident. Danke nach München. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Wie viele Maßnahmen müssen sein? Wie viel Freiheit darf sein? Die Politik, man hört's, ist in einem Balanceakt, zumal mitten im Wahlkampf. Um Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen, wird da gern das Instrument der Sommerreise genutzt, Urlaubsorte inklusive. Dort erreicht der Wahlkämpfer die Menschen entspannt, kann Nahbarkeit und Persönlichkeit zeigen und kommt sich manchmal fast in die Quere. Robert Habeck, verhinderter Kanzlerkandidat, und Christian Lindner, Traumberuf Finanzminister, waren heute an der Ostsee unterwegs und Patricia Wiedemeyer war dabei.
Es ist Hochsaison an der Ostsee in Timmendorfer Strand. Die meisten Urlauber wollen ihre Ruhe haben. Die Bundestagswahl, sie ist noch in weiter Ferne. Dass ausgerechnet hier nun Wahlkampf gemacht wird und das von gleich zwei Parteien, nicht alle sind begeistert.
Nö, ist doch schön, wenn man Urlaub hat und keinen Bock auf Politik. Ne? Ist natürlich viel schöner, wenn man dann hier so rumschlendert, weil die erzählen sowieso alles und da kommt immer was anderes raus. Ne?
Robert Habeck, der Parteivorsitzende der Grünen, ist der Erste, der am Nachmittag reden wird am Hafen in Niendorf. Und pünktlich, fast auf die Minute zum Redebeginn, fängt es an zu regnen. Nicht leicht, sondern heftig. Habeck will keine Jacke, keinen Regenschirm, kein Abwarten. Die Grünen, sie sind standhaft, sie trotzen dem Wetter und jeglichem Gegenwind seine Botschaft. Nichts soll ablenken vom wichtigsten Thema der Grünen. Klimaschutz muss endlich oberste Priorität haben.
Es geht darum, die Gesamtmenge, die wir im Moment an Öl, Kohle und Gas konsumieren in Deutschland und in die Produktionsketten reinzubringen, erneuerbar herzustellen. Aber schon das ist eine gigantische gesellschaftliche Anstrengung, weil es bedeutet, dass wir die Menge von Windkraftanlagen und Solaranlagen ungefähr verdoppeln müssen in den nächsten 10 Jahren.
Anderthalb Stunden später, nur 3 Kilometer weiter, mitten im Ort, diesmal mit Sonne, macht der Parteivorsitzende der FDP Wahlkampf. Die Erwartung diesmal etwas positiver.
Das kann nicht stören, dass man sich über wichtige Themen unterhält oder sich vielleicht ansatzweise berieseln lässt, aber dann doch mal zuhört und ein gewisses Interesse dann vielleicht auch weckt für die Wahlen.
Lindner redet viel über Corona und die Folgen, will einen schlankeren Staat, mehr Digitalisierung. Beim Klimaschutz will er anders als die Grünen kein Tempolimit auf Autobahnen, keine Inlandsflüge verbieten, neue Technologien, das ist die Antwort.
Nicht der Moralweltmeister zu werden, sondern das Land der Ingenieurinnen und Techniker muss der Innovationsweltmeister beim Klimaschutz werden.
Noch deutlicher die Unterschiede beim Thema Finanzen. Die Grünen wollen den Umbau mit neuen Krediten finanzieren. Die FDP hält an der Schuldenbremse fest. Offen sei nicht, wer Kanzler, sondern wer der wichtigste Minister werde, so Lindner.
Wird das der Finanzminister Robert Habeck mit Aufweichung der Schuldenbremse und höheren Steuern? Oder wird das ein Finanzminister der FDP, zum Beispiel Christian Lindner, der die Schuldenbremse achtet und Steuerentlastung, mindestens den Verzicht auf Steuererhöhung im Programm hat?
In Deutschland sind Schulden immer mit Schuld verbunden und es ist schlecht, Schulden zu machen. Aber das Gegenbild wäre, geben wir uns Kredit, geben wir uns Kredite.
2 Parteivorsitzende, beide am gleichen Ort, beide wollen endlich regieren, beide müssen sich möglicherweise in einer Koalition zusammenraufen.
Auf der politischen Skala sind die Grünen und die FDP denkbar weit auseinander.
Immerhin einen schönen Wetterwahlkampf ohne Regen wünscht Habeck seinem Konkurrenten dann aber doch noch. Am Ende des heutigen Tages hatten sie ihn dann sogar beide.
Die Menschen in Leverkusen und Umgebung haben einen Tag in Angst erlebt nach einer gewaltigen Explosion in einer Müllverbrennungsanlage. Noch sind die Ursachen nicht geklärt. Mehr jetzt in den Nachrichten von Gundula Gause.
Ja, in Leverkusen sind bei einer verheerenden Explosion in einer Müllverbrennungsanlage 2 Mitarbeiter ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchen weiterhin nach einigen Vermissten. Bei dem Unglück in einem Chemiepark wurden 31 Menschen verletzt, mehrere von ihnen schwer. In der Folge der Explosion kam es in einem Tanklager eines Sondermüllentsorgungszentrums zu einem Brand. Die Ursache der Explosion ist immer noch unklar. Anwohner wurden per Nina-App gewarnt. Luftmessungen ergaben zugleich, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. Die Betreiberfirma hat eine Schnellreinigung der von Rußniederschlägen betroffenen Straßen zugesagt. In Washington hat der Untersuchungsausschuss zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol durch Anhänger von Ex-Präsident Trump die Arbeit aufgenommen. Bei dem Angriff im Januar waren 5 Menschen ums Leben gekommen. Der Ausschuss des Repräsentantenhauses will unter anderem klären, welche Rolle Trump dabei gespielt hatte. Ein Vorwurf, er habe die Nationalgarde und weitere Einsatzkräfte zurückgehalten. Zu Beginn der Anhörung schilderten mehrere Polizisten, wie brutal sie von den Randalierern attackiert worden waren. Der Angriff sei organisiert gewesen. Im Vatikan hat ein Prozess um Korruption, Geldwäsche und Amtsmissbrauch begonnen. Unter den 10 Angeklagten ist erstmals auch ein Kardinal. Im Kern geht es um eine verlustreiche Investition von 350 Millionen Euro in eine Londoner Luxusimmobilie und damit zusammenhängende Geschäfte. Dabei sollen auch Spendengelder aus dem Petersdom geflossen sein. Der Prozess wurde auf den 5. Oktober vertagt. Bis dahin forderte der Richter weitere Beweise ein. In Hongkong ist erstmals ein Urteil auf Grundlage des umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetzes gefällt worden. Der Aktivist Tong Jing-kit wurde wegen Terrorismus und Anstiftung zur Abspaltung verurteilt. Dem 24-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe. Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes war er in eine Polizeisperre gefahren, an seinem Motorrad eine Fahne mit dem Slogan der Protestbewegung »Befreit Hongkong«. Auch Leverkusen war und ist von der Flutkatastrophe betroffen. Die Folgen des Hochwassers sind auch dort noch nicht behoben. Die Wupper trat nach den heftigen Regenfällen über die Ufer und setzte vor knapp 2 Wochen unter anderem den Keller eines Seniorenheims unter Wasser. Die zentrale Stromversorgung wurde geflutet. Rechner, Telefonanlage und Waschmaschinen sind seither außer Betrieb. Es fehlen Ersatzteile. Trotz Notstromanlage funktionieren bis heute weder Fernseher noch Aufzüge.
Der Klimawandel, das ist eine Lehre aus der Flutkatastrophe, wird dafür sorgen, dass solche extremen Wetterlagen künftig häufiger werden. Das heißt, der Schutz vor Sturzfluten und Schlammlawinen muss verbessert werden und die finanzielle Vorsorge. Im jetzigen Fall hat das nicht gut funktioniert. Rund die Hälfte der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war Schätzungen zufolge nicht gegen Hochwasser versichert. Der Ruf nach sogar verpflichtenden Elementarversicherungen wird lauter. Aber die sind für viele nicht das Mittel der Wahl. Und das hat Gründe. Peter Kunz mit Beispielen aus Niedersachsen.
Hochwasser in Niedersachsen 2017. Nicht die Ausmaße wie an der Ahr, aber schlimm genug. Auf dem Höhepunkt der Flut stand dieses Hotel hier 1,20 Meter tief im Wasser. 650.000 Euro Schaden für Familie Bruns. Die lange Kegelbahn bleibt Baustelle, alles andere bewältigt. Nach dem Wasser floss auch Geld.
Diese zugesagten Hochwasserhilfen, die es damals für 2017 gab, die sind jetzt noch abschließend in der Prüfung, aber im Endeffekt ist da die Sache fast ausgestanden.
Man kann sich glücklich schätzen, dass man in Deutschland lebt.
Mauern mit Einsätzen für Fluttore, unterirdische Rücklaufklappen. Familie Bruns hat in den Eigenschutz investiert. Beim Starkregen vor kurzem hat er sich bewährt.
Vor 4 Wochen, glaube ich, ist das gewesen. Da stand das Wasser schon wieder auf der Straße draußen, war schon wieder der kleine Bach übergetreten. Und da haben die Rückstauventile gehalten.
Eine Elementarschadenversicherung haben Bruns aber bis heute nicht. Zu teuer für den Familienbetrieb. Auch wenn das Überschwemmungsrisiko vermutlich wächst. Starkregenereignisse können inzwischen große Teile Deutschlands treffen. Gut präpariert sind wir nicht.
In Deutschland fehlen zum Beispiel für das Thema Starkregengefährdungskarten, wie es sie in der Schweiz bereits seit 2018 gibt. Nichtsdestotrotz, in § 5 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz steht, dass ich alles Erdenkliche tun muss, um mein Überschwemmungsrisiko zu senken an meinem Haus.
Die Flut 2017 traf auch Sascha Wiebel. Danach wollte er eine Elementarschadenversicherung abschließen.
Da wurde es schwierig, weil die Versicherungen natürlich dann auch nicht mehr bereit waren, solche Gebäude wie hier dann zu versichern.
Tatsächlich liegt das Neubaugebiet in altem Überschwemmungsland. Gefährliche Praxis, klagt die Versicherungswirtschaft und wehrt sich gegen eine Versicherungspflicht.
In den letzten Jahren sind Tausende von Gebäuden in überschwemmungsgefährdeten Gebieten, die amtlich festgesetzt waren, neu errichtet worden. Ich glaube, wenn wir diesen Weg weiter bereiten, bewegen wir uns in eine Sackgasse.
Tatsächlich hat auch der Staat eine Verantwortung. Denn wenn der Staat zulässt, dass in bestimmten Regionen gebaut werden darf, und das ja zum Teil schon vor Jahren oder Jahrzehnten, dann kann sich der Staat auch nicht aus der Verantwortung ziehen und sagen, die übertrage ich jetzt dem Einzelnen. Und trotzdem kann auch der Staat nicht der Versicherer sein.
Familie Bruns hatte ihren Hotelanbau vor 8 Jahren frisch in Betrieb genommen, als sie erfuhr, dass er im neu ausgewiesenen Hochwassergebiet liegt. Ein fair geteiltes Risiko zwischen Staat, Versicherer und Eigentümer wäre ihr Wunsch, damit am Ende keiner am Überlaufdeich allein im Regen steht.
Für die jetzt Betroffenen in den Flutgebieten können sie weiter spenden. Für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, für das wir hier im ZDF um Spenden bitten, sind inzwischen rund 52,5 Millionen Euro zusammengekommen. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600, Stichwort ZDF Hochwasser. Weitere Informationen finden Sie unter spenden.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 890. Und jetzt weitere Nachrichten. Gundula.
Die Wirtschafts- und Finanzwelt schaut wieder einmal auf Tesla. Der US-Konzern hat so viele E-Autos wie noch nie in einem Quartal verkauft. Umsatz und Gewinn auf Rekordhöhe, Stefanie Barrett. Damit hat Elon Musk es mal wieder all seinen Kritikern gezeigt, oder?
Ja, tatsächlich haben die Tesla-Zahlen heute weltweit geradezu elektrisiert. Der Pionier für Elektromobilität, seit heute ist er in eine neue Liga aufgestiegen. Kein Nischenanbieter mehr, sondern ernstzunehmender Autoproduzent, der erstmals in diesem Kerngeschäft hoch profitabel ist. Im zweiten Quartal verdiente das kalifornische Start-up erstmals über 1 Milliarde Dollar und verzehnfachte damit den Gewinn binnen eines Jahres. Ohne Elon Musk hätte es die Elektromobilität in dieser Geschwindigkeit nicht gegeben. Doch auch die deutschen Hersteller haben Fahrt aufgenommen. Experten sehen sogar gute Chancen, dass VW Tesla bereits im nächsten Jahr einholt. Auch wenn die Amerikaner derzeit noch mit Abstand führen. Gut 200.000 E-Autos lieferte Tesla im zweiten Quartal an die Kundschaft aus. Zum Vergleich, VW verkaufte im gleichen Zeitraum 111.000 Stromer, Daimler 23.000 und BMW 22.000. Die Achillesferse aller Autobauer bleiben aber derzeit die Lieferengpässe bei Mikrochips und Bauteilen. Hierzulande stehen bereits vielerorts die Bänder still. Das drückt auch bei Aktienkursen auf die Stimmung. Sämtliche Autowerte heute im Minus und an der Wall Street auch Tesla.
Es bleiben Herausforderungen. Vielen Dank, Stefanie.
Gerne.
In Deutschland bringt das Wetter nur in Südbayern Gewitter, möglicherweise mit Starkregen. Schwer von Unwettern getroffen wurde aber der Norden Italiens. In der Lombardei am Westufer des Comer Sees waren nach einem Erdrutsch rund 50 Menschen eingeschlossen. Einsatzkräfte evakuierten mehrere Häuser. Bei Parma zerstörten riesige Hagelkörner die Windschutzscheiben zahlreicher Autos. In Mailand stürzte infolge eines heftigen Sturms ein Kran in ein Wohnhaus. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Noch bis Ende des Monats wird über das Welterbe entschieden. Das zuständige UNESCO-Komitee tagt und hatte schon am Wochenende drei deutsche Kurorte und das Jugendstil-Ensemble Mathildenhöhe in Darmstadt ausgezeichnet. Heute wurden weitere Anträge aus Deutschland positiv beschieden. Erstmals kommt jüdisches Erbe auf deutschem Boden auf die Liste der UNESCO. Genau genommen das mittelalterliche jüdische Kulturgut von Speyer, Worms und Mainz. Die sogenannten Schumstädte gelten als eine Wiege des europäischen Judentums. Schum ist die Abkürzung aus den hebräischen Anfangsbuchstaben der drei Städte, deren jüdische Gemeinden sich im Mittelalter unter diesem Namen zusammengeschlossen hatten. Ein Erbe, das fast 1000 Jahre zurückreicht. Susanne Gellert berichtet.
Speyer, Worms und Mainz galten einst als das Jerusalem am Rhein. Seit dem Mittelalter waren sie Zentrum des abendländischen Judentums, prägten mit ihren Gotteshäusern und Traditionen die Kultur in Zentraleuropa. In Speyer war der Judenhof Zentrum des jüdischen Lebens. Neben der ehemaligen Synagoge die mittelalterliche Mikwe, das älteste jüdische Frauenbad Deutschlands. Steine, die für jüdisches Leben stehen, für Vergangenes und für Künftiges. Jetzt gehören sie zum UNESCO-Welterbe.
Ich hoffe, dass dieser UNESCO-Welterbetitel für die Schumstätten Judentum auch nochmal noch bekannter macht in seiner Vielfalt, in seiner Diversität, in seiner Innovationskraft und damit eben auch ausstrahlt darauf, dass man merkt, Judentum ist nichts Separates, Exotisches, es gehört zu Deutschland und zu Europa seit Jahrhunderten.
Die Synagoge in Worms wurde 1034 mitten in der Stadt erbaut. Juden und Nichtjuden lebten damals gleichberechtigt zusammen. Lange blieb die Synagoge erhalten. 1938 wurde sie in der Reichspogromnacht zerstört. 1961 wieder eröffnet. Neben dem Friedhof Heiliger Sand ist auch sie in die Welterbeliste aufgenommen.
Da wird ihr Judentum anerkannt und das hat ganz große Bedeutung für diejenigen, die hier bleiben, leben, Familien gründen und die Gemeinden pflegen.
Auf dem alten jüdischen Friedhof in Mainz stammen die ältesten Grabsteine aus dem 11. Jahrhundert. Es sind einmalige Zeugnisse jüdischen Lebens. Hier wurden große Gelehrte bestattet, bis heute geachtet und verehrt.
Das ist mir auch ganz wichtig, dass eigentlich dieses Weltkulturerbe nur lebendig sein kann, wenn man es als Auftrag versteht. Als Auftrag im Grunde genau diese Geschichte, die eine sehr lange Geschichte ist, zu thematisieren, auch in ihrer wechselvollen Geschichte zu thematisieren, bis in die Gegenwart.
Jüdisches Leben in die Welt bringen, dazu soll der Titel UNESCO-Welterbe beitragen.
So viel von uns. Bei 37 Grad geht es gleich ums Glücksspiel.
Und Zeit für das Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir ist hier wieder um 0.15 Uhr.
Wir sehen uns morgen wieder.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, heute gab es ja von Westen her schon kräftige Gewitter, aber die nächsten Gewitter kommen. Und zwar mit den Ausläufern dieses Tiefs hier über den britischen Inseln. Das gehört zu einem Konglomerat von Tiefs, die sich da festgesetzt haben. Und so geht es unbeständig weiter. Ja, und vor allem im Süden Deutschlands löst diese Kaltfront dann heftige Gewitter aus. Die sind dann wieder im Unwetterbereich. Schauen wir in die Nacht. Da ziehen sich die Schauer und Gewitter in den Süden zurück. Und auch im Norden lassen die Schauer allmählich nach. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad an den Alpen, 12 Grad im hessischen Bergland und 18 Grad an der Ostsee. Häufig Temperaturen um die 15-Grad-Marke. Also deutschlandweit meist eine milde Nacht. Schauen wir auf den morgigen Tag. Im Norden gibt es immer wieder Schauer, vor allem Richtung Nordsee. Auch Gewitter können durchaus kräftig sein. Nach Süden hin, da wird es vor allem an den Alpen zur Sache gehen. Hier ziehen kräftige Gewitter durch, teils mit Starkregen und Hagel. Ansonsten Richtung Main auch viele trockene Abschnitte. Temperaturmäßig liegen wir bei 27 Grad im recht warmen Bereich im Osten Deutschlands. 20 Grad an den Alpen, hier ist es dann am kühlsten. Die kommenden Tage, am Donnerstag, wird es meist ruhig sein mit Temperaturen bis 28 Grad. Am Freitag gibt es vor allem im Süden dann Gewitter. Ja, und Samstag wird es generell etwas unbeständiger und auch kühler, Temperaturen dann nur bis 25 Grad.